2. Korinther, Kapitel 2. Wir befinden uns im ersten Teil des Korintherbriefes. Der geht bis zum Ende von Kapitel 5. Wir befinden uns im vierten Abschnitt dieses Teiles, in Kapitel 2, Vers 12 bis 3, Vers 18. Gestern haben wir den Kurzabschnitt 12 bis 16 in Kapitel 2 betrachtet, wo Paulus über Spannungen im Verkündigungsdienst gesprochen hat. Zwei Gedanken beherrschen diesen Kurzabschnitt. Paulus berichtet von inneren Spannungen in Troas. Prioritäten müssen gesetzt werden, worauf er dann seine eigene Antwort gibt auf dieses Problem und von der durchtragenden Kraft, dem durchtragenden Element in sämtlichen Spannungen spricht, nämlich von dem Triumphzug Jesu Christi. Wie immer auch die Dinge ausgehen, wie immer auch die Lage aussehen mag, Jesus kommt zum Ziel und er möchte dabei sein. Das nahm uns bis zur Mitte von Vers 16, noch nicht bis zum Ende. Denn in Vers 16 wechselt der Gedankengang etwas und wir beginnen hier einen zweiten Kurzabschnitt innerhalb dieses größeren Abschnittes, der, wie gesagt, bis zum Ende von Kapitel 3 geht. Von Kapitel 2, Vers 16, Mitte, bis Kapitel 3, Vers 6, Anfang, haben wir einen weiteren Kurzabschnitt, wo Paulus über Tüchtigkeit spricht, Tüchtigkeit oder Tauglichkeit für die Verkündigung. Ein sehr wesentlicher Aspekt in Bezug auf Nachfolge und Dienst. Zuerst werden zwei Fragen in dieser Hinsicht besprochen. Vers 16 Ende bis Kapitel 3, Vers 3. Zwei Fragen über Tüchtigkeit und Tauglichkeit. Und darauf spricht er dann in den Versen 4 bis 6 Anfang von der Quelle der Tüchtigkeit oder Tauglichkeit. Wir lesen zuerst die letzten Verse in Kapitel 2, das heißt 16 Mitte oder Ende bis Ende 17. Und wer ist hierzu tauglich? Denn wir sind nicht wie viele, die das Wort Gottes behandeln, wie unehrliche Händler, sondern wie Menschen aus Lauterkeit sind wir, wie Menschen aus Gott. Vor dem Angesicht Gottes reden wir in Christus. Hier wird die erste Frage in Bezug auf Tauglichkeit aufgeworfen. Die Frage wird gestellt, Ende Vers 16, wer ist hierzu tauglich? Das heißt, teilzuhaben an dem Siegeszug der Botschaft Christi. Eine sehr ernste Frage stellt er hier. Die Frage nach der Tüchtigkeit in einem solchen Verkündigungsdienst. Wer ist zu einem solchen Verkündigungsdienst tüchtig? Die Frage muss natürlich sofort lauten, im Grunde keiner. Dies ist eine Frage, deren Antwort klar ist. Niemand vermag die Botschaft von Jesus Christus so auszurichten, dass alles dem Herrn wohlgefällt und jeder, der die Botschaft hört, so vor die Entscheidung gestellt wird, dass der Verkündiger ganz frei von Schuld ist. Stellen Sie sich das vor. Wer kann das? Die Botschaft Jesu so ausrichten, dass jeder Hörer ganz klar ins Licht der Ewigkeit gestellt wird und ganz klar entscheiden kann. Und der Redner ist frei von Schuld. Niemand von uns ist tüchtig, das Zeugnis von Jesus so auszurichten. Wenn er fragt, wer ist hierzu tüchtig, liegt bei ihm auch diese Antwort vor. Keiner. Deshalb die Antwort, die er dann gibt. Andererseits ist es eine Frage, auf die eine Antwort gegeben werden kann. Und diese Antwort gibt er in Vers 17. Wir sind nicht wie viele, die das Wort Gottes behandeln, wie unehrliche Händler, sondern wir sind so und so. Er sagt einmal, was er nicht ist, er und seine Mitarbeiter, wohl dem Verkündiger des Evangeliums, der andere mitziehen durfte, mit hineinziehen durfte in die Verkündigung, das war Paulus vergönnt. Man sagt uns, dass Paulus ebenfalls wie Jesus gleichsam 12 Jünger, Lehrlinge hatte. Nicht zur gleichen Zeit wie Jesus, aber wenn man sie aufzählt, hat er etwa so viele Mitarbeiter bekommen. Das ist schön. Und er kann sagen, dass diese ebenfalls in solch einem Geist verkündigen, in so einer Haltung, wie er es tut. So kann er wir sagen. Wir sind nicht wie viele. Schon in jener Zeit? Wer sagte, dass die erste Gemeinde eine lauter ephesinische Gemeinde sei? Wer sagte, dass die erste Gemeinde eine Gemeinde von lauter Liebe war? Wer will das behaupten? Hat er denn das Neue Testament nicht ganz durchgelesen etwa? Im Neuen Testament haben wir fast jede mögliche Schattierung von Gut und Böse in der Gemeinde Jesu Christi. Was sagt Jakobus? Ihr mordet. Hass kann vorliegen. Afterreden, Zweifel und so weiter. Schwere Sünden können vorkommen in den Reihen der Christen. Ob es sich immer dabei um echte Christen handelt, das sei dahingestellt. Aber sie befinden sich in den Reihen derer, die das Wort Gottes betrachten und hören. Und solche Gemeinden haben wir heute noch. Gemeinde Jesu ist immer in einem größeren Gebiet mehr oder weniger ähnlich. Es hat solche immer wieder, die Jesus von ganzem Herzen lieben, deren Liebe auch echt ist. Und dann hat es andere, die nicht so treu sind. Und es hat andere, die nicht, überhaupt nicht treu sind, die am Abfallen begriffen sind. Paulus sagt von seiner Zeit, und wenn wir Philipper Kapitel 1 lesen, haben wir etwas Ähnliches. Philipper Kapitel 3, noch Schlimmeres, Menschen, die für ihren Bauch eigentlich leben. Als die große Weltausstellung in Seattle, Washington, im Westen der USA stattfand vor vielen Jahren, erzählte man, dass manch ein Pastor oder einige wenigstens aus dem Osten der USA Kontaktaufnahmen mit Gemeinden im Westen, ob man nicht eine Gelegenheit bekommen könnte, zu predigen irgendwo in der Gemeinde. Man wollte die Reise mitbezahlt kriegen, damit man die Weltausstellung besuchen konnte. Ja. Wofür lebt man eigentlich? Sind das dann auch Mietlinge? Viele waren es schon in jener Zeit, die wie unehrliche Händler das Wort Gottes behandelten. Nun, unehrliche Händler hat es immer wieder. In jener Zeit hat es solche gehabt, die Fässer verkauften oder Gefäße, wie sagt man zu dem, diese schönen Vasen, Dankeschön, Vasen, ja. Nicht nur für Flüssigkeiten, sondern auch für andere Inhalte. Und das war manchmal von sehr kostbarem Material. Und wer an der Arbeit war, eine solche Vase zu formen, dem gelang es nicht immer. Und bevor er fertig war, war schon ein Riss da zu sehen. Nun, er wollte sich natürlich die ganze Arbeit ersparen. Er müsste eigentlich die ganze Sache kaputt machen und von neuem anfangen. Aber er hat eine Lösung. Er schmiert etwas Wachs darüber und man kann es nicht merken, dass da ein Riss ist. Sieht genauso aus wie die helle Farbe des übrigen der Vase. Nur wer sich auskennt und eine gute Frau, die ihre Vasen kennt, sieht eine solche beim Händler, oh, sehr schön, darf ich sie mal etwas an die Sonne führen? Und hält sie an die Sonne, oh, oh, nee, nee. Dann kommt es zum Durch, dann sieht man ein Riss, ein unehrlicher Händler. Auch damals konnte man Wasser in Wein mischen oder vielleicht auch anderes. Auch damals gab es Unehrlichkeit. Und Unehrlichkeit unter den Verkündigern, verwässertes Evangelium, verändertes Evangelium. Petrus beklagt sich ebenfalls. Es gibt solche, die verdrehen die Schriften unseres Bruders Paulus, der ja so weise Schriften zu schreiben weiß. Aber sie verdrehen das. Das hat es schon damals gegeben. Wer ist hierzu tüchtig? Wir sind nicht so. Das muss einmal vermieden werden, wenn man tüchtig und tauglich sein will. Man muss den unehrlichen, den falschen Weg nicht einschlagen. Das darf nicht sein. Was immer dann sonst noch möglich oder unmöglich ist, aber das darf auf keinen Fall sein. Wir sind nicht wie viele, die das Wort Gottes behandeln, wie unehrliche Händler, sondern wie Menschen aus Lauterkeit sind wir, aus Durchsichtigkeit, Lauterkeit. Paulus sagt, ich lebe vor dem Herrn so, dass man mich an die Sonne führen kann. Ich selbst bin lauter in allen meinen, in aller meiner Verkündigung, in meinem ganzen Wandel. Man darf ruhig in mein Leben hineinschauen. Wenn es angebracht ist, ich darf über alles erzählen. Er bleibt auf dem Laufenden mit seiner Heiligung. Wenn etwas vorkommt zwischen ihm und Timotheus oder Barnabas, er weiß, was er zu tun hat. Auch er tut das, was er selbst verkündet. Er lebt in der Reinigung. Wir sind wie Menschen der Lauterkeit. Wir haben vor der Welt, schrieb er in Kapitel 1, Vers 12, in Lauterkeit, in Ehrlichkeit gelebt und auch vor euch haben wir so gelebt. Jeder von euch dürfte in mein Leben hineinschauen. Johannes sagt von Jesus, wir sahen ihn, wir beschauten ihn, wir betasteten ihn. Jesus ließ sich anfassen, Jesus ließ sich beobachten bei Tag und bei Nacht. Und wenn er sprach mit seinen Feinden, erlaubte er es, dass man in sein Gesicht schauen konnte und dass die Bewegungen der Muskeln seines Gesichtes ganz genau beobachten konnten. Wir wissen, was da geschieht. Man versucht sich zu beherrschen, aber hier und da zuckt eine Muskel und ist ein Anzeichen von negativer Emotion im Inneren. Das hat man bei Jesus nie gesehen. Eine vollkommene Paarung von Heiligkeit und Liebe, Geduld und Gerechtigkeit. Das war bei Jesus und Paulus will Jesus nachfolgen. Das gelingt ihm nicht immer, aber dann darf er in die Heiligung gehen. Er weiß wie Johannes, dass wir dann einen Fürsprecher haben. Wir leben vor Menschen und Gott in Lauterkeit. Wir sind wie Menschen aus Lauterkeit, wie Menschen aus Gott. Wenn Paulus vor die Gemeinde tritt, wenn Paulus auf den Marktplatz tritt und dort Evangelium verkündet, woher kam er? Er kam aus der Gegenwart Gottes. Wir sind wie Menschen, die von Gott herkommen, aus seiner Gegenwart kommen wir, wenn wir unsere Botschaft ausrichten in dieser Welt, vor Unbekehrten oder vor Gläubigen. Und das war das Geheimnis. In sich selbst hatte er keine Tüchtigkeit, aber er wusste, was er nicht zu tun hatte und er wusste, wo er hinzugehen hatte. Das wusste er. Und das war der Schlüssel. Vor dem Angesicht Gottes reden wir in Christus. Er war bemüht, seine Gemeinschaft mit Christus aufrechtzuerhalten, sodass er in Christus seine Botschaft ausrichten konnte und seinen Dienst vollziehen. Vor dem Angesicht Gottes reden wir in Christus, aus der Gemeinschaft mit Christus. Die zweite Frage, die mit der Tüchtigkeit und Tauglichkeit zu tun hat, hier gebraucht er das Wort Empfehlung. Wer in Ordnung ist, den darf man empfehlen. Und Paulus fragt die Korinther, wenn ihr Zweifel habt an meiner Tauglichkeit, meint ihr, ich müsste mich empfehlen lassen von anderen, wenn ich zu euch käme, auf Besuch zu euch? Würdet ihr mich erlauben zu reden ohne eine Empfehlung? Oder wollt ihr mich empfehlen, damit ich woanders verkünden kann? Seid ihr es, die mich gleichsam für gut begutachten? Kommt meine Legitimität, meine Berechtigung, meine Vollmacht, Bevollmächtigung denn von euch oder von anderen Menschen für euch? Nicht so. Fangen wir wieder an, 3 Vers 1, eigentlich ist das ein Text mit dem letzten Teil von Kapitel 2. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen, wenn wir so sprechen? Wenn ich sage, ich bin lauter, ich komme von Gott her, bedeutet das, dass ich mich selbst jetzt darstelle und ich empfehle mich selbst? Ist das die Frage? Zweitens, es sei denn, wir wie etliche Empfehlungsbriefe an euch bedürfen. Oder drittens, Empfehlungsbriefe von euch, wenn ich anderswo hinreisen wollte. Ist es denn so, dass ich mich selbst empfehle, andere mich empfehlen sollten, ihr mich empfehlen möchtet? Kommt meine Tüchtigkeit oder wird sie festgestellt von mir oder von euch oder von anderen? Die Antwort haben wir in Vers 2 und eine Erläuterung in Vers 3. Immer noch über diese Frage der Empfehlung. Unser Brief seid ihr, Empfehlungsbrief. Und das wirft natürlich oder das stellt die Korinther natürlich in eine schwere Verantwortung, nicht wahr? Paulus sagt, ihr seid mein Empfehlungsbrief. Und so wie ihr euch benehmt, so werden die Leute anderswo mich beurteilen. Ihr seid unser Brief, geschrieben worden in unseren Herzen. Wann? Die Korinther sind ein Brief. Das sind Menschen, die verwandelt wurden. Aber dieser Brief wurde einmal geschrieben, und zwar im Herzen des Paulus. Wann? Das ist eine Frage, die wir gleich beantworten wollen. Paulus beantwortet die Frage sehr, sehr knapp in Vers 2, deshalb die Erläuterung in Vers 3. Geschrieben in unseren Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen, wer immer einem Korinther begegnet und erfährt, er hat das Evangelium Jesu angenommen, ja, woher, wer hat das hierher gebracht, dies ist doch keine christliche Stadt gewesen. Ja, da kam einmal ein kleiner Jude aus dem Land Israel dort und der hat uns von Jesus erzählt. Der sei dort gekreuzigt worden, aber er sei wirklich Sohn Gottes gewesen und so weiter und so weiter. Gelesen von allen Menschen. So, du bist ein Christ. Du folgst einem unsichtbaren Gott. Das war etwas Geheimnisvolles für einen Römer und einen Griechen. Gelesen, gekannt. Gott konnten sie nicht sehen, aber die Vertreter Gottes und Christi, die waren zu sehen und zu lesen. Und sehr viele Leute bis heute haben keine Bibel außer Christen, die sie lesen. Sie haben vielleicht eine Bibel, aber sie lesen sie nicht. Aber Christen, die sie treffen, die sind zu lesen, die sind zu hören. Welch eine Botschaft vermitteln wir für solche Menschen? Diese Frage deutet Paulus an, wenn er so schreibt an die Gemeinde in Korinth. Ihr seid unser Brief, geschrieben einmal in unseren Herzen, gekannt und gelesen von Menschen, überall in Korinth oder wer immer dort nach Korinth kommt. Korinth war ja eine Art Weltstadt, eine Kunststadt, die gern besucht wurde und so weiter. Wenn Paulus alle Menschen sagt, dann war das ein nicht ganz unrichtiges Wort. Von überall konnten Menschen aus dem Römischen Reich nach Korinth kommen und dort Christen treffen, sodass sie gleichsam von allen Menschen, fast irgendjemandem gelesen, gekannt und gelesen werden konnten. Jetzt erläutert Paulus in Vers 3, was er in Vers 2 als Antwort gegeben hat. Das heißt, wir haben in Vers 3 eine Wiederholung mit anderen Worten, die vielleicht etwas deutlicher noch sind. Die ihr offenbar gemacht werdet, dass ihr ein Brief Christi seid, durch uns bedient, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebenden Gottes. Das andere gehört schon zum nächsten. Nein, das kann man noch hinzunehmen. Entschuldigung, das ist Vers. Ja. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. So doch. Was ist geschehen? Lassen Sie mich. Paulus springt etwas hin und her. Er ist ein sehr flinker Denker. Aber wir müssen etwas Abstand bekommen von dem Inhalt und die Elemente dieses Verses etwas umbauen in eine Zeitfolge, damit wir das Bild bekommen, auf das er Bezug nimmt. Die Korinther kennen ja das Bild, aber nicht wir ohne weiteres. Wir haben hier sehr stark eine Bildsprache. Übrigens wird hier in Hesekiel 36, 26 angesprochen und erwähnt. Dort heißt es, Gott sagt durch den Propheten, ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben in euch hinein. Ich werde meinen Geist in euch legen und werde euch ein fleischernes Herz geben. Das steinerne Herz werde ich auf die Seite legen und werde euch ein fleischernes Herz geben, Vers 27, damit ihr in meinen Satzungen wandeln könnt. Sie waren nicht imstande, in den Satzungen Gottes zu wandeln. Sie hatte nicht die Kraft dazu, auch nicht den Willen. Aber eines Tages kommt die messianische Zeit, das heißt die Zeit des Messias, Jesus Christus, und dann trifft das ein. Mit anderen Worten, dieses neue Herz bleibt während der Zeit des Alten Testamentes eine Verheißung. Deshalb sagt Jesus zu seinen Volksgenossen, Pfingsten ist immer noch nicht gekommen, Golgatha ist nicht einmal gekommen, die Auferstehung natürlich auch nicht. Das heißt, das Heil selbst ist noch nicht zu Wege gebracht worden. Wir sind immer noch auch im Neuen Testament in den Evangelien, während Jesus auf der Erde ist, in der Zeit des Alten Bundes, wenn auch im Neuen Testament als Buch. Aber die Zeit ist die Zeit des Alten Bundes. Und wir haben immer noch Menschen, die nicht ein neues Herz haben. Das ist immer noch eine Verheißung. Aber Jesus sagt zu seinen Zeitgenossen, wenn ihr wirklich wollt, dürft ihr um den Geist Gottes bitten. Einige hatten ihn vorübergehend wie Richter, Priester, Propheten, verantwortliche Leute, Handwerker, die die Stiftshütte bauten, so und so weiter. Gott verlieh ihnen seinen Geist für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Aufgabe. Aber auch das bedeutete nicht, dass sie so verwandelt waren wie wir, wenn wir eine neue Geburt erleben. Der Hebräerschreiber macht deutlich in Hebräer Kapitel 10, den ersten Versen, dass im Alten Testament man nicht einmal unsere Vergebung der Sünden kennt. Man kennt eine Art Vergebung. Man kennt eine Art Freispruch, aber nicht die Art, die wir kennen. Man kann es eher als eine prophetische Art kennen. Das heißt, im Blick auf das kommende Opfer kann Gott jetzt schon so tun, als ob. Oder Römer Kapitel 3 in den 20er Versen erzählt Paulus, damals hat Gott gleichsam ein Auge zugedrückt. Nicht, weil er weil er ungerecht gewesen wäre. Nein, im Anblick, im Blick auf das kommende Opfer. Er konnte sich leisten, Geduld zu haben. Er hätte ja jeden Sünder sofort töten müssen. Aber er hat Geduld. Viele lässt er einfach am Leben. Lässt sie Opfer, Bildopfer bringen, im Vertrauen auf ein kommendes Menschenopfer, das Opfer des Sohnes Gottes. Und wenn sie dieses im Blick auf den verheißenen Messias tun, dann schreibt Gott das ihnen gut. Zugute wird es ihnen geschrieben. Aber die Sünde selbst ist noch nicht weggenommen. Der Hebräerschreiber macht es klar. Denn das Blut von Kälbern und Ochsen kann nicht Sünde wegnehmen. Die Sünde blieb. Wenn sie nicht geblieben wären, hätten sie da nicht ein freies Gewissen gehabt, sagt er. Aber das hatten sie ja nicht. David ist dankbar für Vergebung der Sünde, aber im Glauben, nicht in der Erfahrung. Er glaubt, und das ist für ihn eine Erfahrung. Das heißt, das löst, wie ich heute Morgen, glaube ich, sagte, ja, der Geist weiß um etwas, hat die Information, und das zieht die Seele, das Erleben, mit sich. Und so freut er sich. Aber die Sünde blieb. Golgatha war noch nicht da. Aber er freute sich, dass ja einmal sie weggenommen werden würde. Als er starb, ging er in die Gegenwart Gottes. Kraft dessen, was Jesus einmal tun würde. Ja. Aber wir erleben dieses schon während wir noch auf der Erde sind. Das ist unser Vorteil. Deshalb schreibt Paulus in Epheser 2, wir leben jetzt schon im Himmlischen. Geistlich sind wir schon im Himmel. Allerdings mit dem Körper immer noch auf der Erde. Geistlich sind wir im neuen Bund, körperlich im alten Bund gleichsam. Ja? Der Hebräerschreiber macht es klar. Auch wir warten, wie die alttestamentlichen Christen, auch noch auf die Verheißung. Einen Teil haben wir schon, aber einen Teil noch nicht. Also, im Alten Testament ist das Neue, das der Messias bringt, noch nicht da. Ich werde euch ein neues Herz geben. Und jetzt kommt Paulus und sagt gleichsam, jetzt ist es soweit. In Kapitel 6 wird er sagen, jetzt ist der Tag des Heils. Er ist gekommen, der Heiland ist da. Der Engel rief doch in der Nacht zu den Hirten, euch ist heute der Heiland geboren. Er ist da, der verheißene Sohn Davids. Er ist gekommen, das Heil ist da, stellt Simeon fest, einige Tage später, wenn er in den Tempel kommt. Ich habe dein Heil gesehen, darf er beten. Und jetzt darf ich zu dir kommen. Es war in Form eines Kindleins da, das Heil. Und von diesem Heil spricht Paulus und sagt, durch den Geist ist es gekommen, in unser Leben hinein. Jetzt erfüllt sich die Verheißung von Hesekiel. Ich werde euch ein neues Herz geben. Jeremia sagt es etwas anders und der Hebräerschreiber, wenn ich ihn wieder erwähnen darf, in Kapitel 8 erwähnt Jeremia. Er sagt es so, ich werde meine Satzungen, mein Gesetz, meine Weisung, mein Wort in ihr Herz hineinschreiben. In ihr Herz hineinschreiben. Das ist, was Gott getan hat. Das ist der Brief, die Botschaft, die Gott in das Herz hineinschreibt. Ich habe einmal gehört, dass irgendwo auf den westindischen Inseln, unweit der Ostküste von Nordamerika, wenn man dort jemanden trifft und will wissen, ob er Christ ist, dann könnte man fragen, sind Sie das Evangelium? In jener Sprache kann man das offenbar so sagen. Übrigens als Vergleich, als etwas Ähnliches, es gibt ja verschiedene Formulierungen in verschiedenen Sprachen. Im Griechischen, im Neuen Testament, evangelisiert man nicht Menschen, sondern eine Botschaft. Evangelisieren ist ein Tätigkeitswort und hat einen Gegenstand, über den Evangelisieren spricht. Aber dieser Gegenstand ist bei uns Menschen. Man evangelisiert Menschen, man sagt ihnen die Botschaft. Im Neuen Testament ist das anders. Man evangelisiert nicht Menschen. Man sagt ihnen zwar die Botschaft, aber das Objekt, grammatisch, das Objekt von Evangelisieren ist die Botschaft. Das heißt, Man evangelisiert eine Botschaft. Man richtet evangelistisch eine Botschaft aus. Aber wir sagen das nicht so. Würde ich sagen, ich habe eine Botschaft evangelisiert, man würde mich nicht verstehen. Ne? So gibt es diese Möglichkeiten, sich verschieden auszudrücken. Aber nehmen wir einmal diese andere Frage. Das ewige Leben freigemacht, sein Leben, ist es sein Auferstehungsleben? Ist es, dass an einem Pfingsttage, 50 Tage später, ausgeteilt wird? Der Geist bringt das Leben, das Jesus zu Wege gebracht hat, und teilt es aus in die Herzen der Menschen. Schenkt es, verschenkt es. Und überall, wo seitdem der Geist Gottes hinkommt, wenn Menschen Buße tun und an Jesus glauben, dort kommt der Geist und bringt das Leben Gottes hinein. Und was geschieht dann? Dann wird, wie Jeremia sagt, die Botschaft Gottes geschrieben in das Herz. Ein Brief wird geschrieben. Das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Botschaft von Christus wird hineingeschrieben. Man wird geformt. Man nimmt die Form an dieser Botschaft. Und Paulus beschreibt sich nun als einen Postboten, der diesen Brief gleichsam mitnimmt. Wir können das verschieden, das Bild kann sich wandeln. Er kommt mit diesem Brief nach Korinth unter anderem. Und liefert ihn dort ab, verkündet das Evangelium, das heißt, liest den Evangeliumsbrief Gottes, den Liebesbrief Gottes dort vor. Und Menschen hören das Evangelium. Und der Heilige Geist ist bei Paulus, wenn er verkündet, und bei den Hörern, wenn sie es hören, und schenkt Gnade, dass sie es aufnehmen können, Buße tun, glauben und wiedergeboren werden. Und der Heilige Geist schreibt es wieder in die Herzen. Und jetzt werden sie transformiert, verändert in die Form des Evangeliums. Jetzt sind sie Brief Gottes. Und jetzt werden sie gekannt und gelesen von anderen Menschen. Und wenn die diesen Brief lesen und dann zum Glauben an Jesus kommen, dann kommt der Heilige Geist und schreibt es in ihren Herzen. Und so geht es weiter. Ist es nicht ein schönes Bild? Der Weg des Evangeliums. Das ist, wie Paulus das hier schildert, die ihr offenbar gemacht wäre, dass ihr ein Brief Christi seid, durch uns bedient, das heißt geliefert wie ein Postbote, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebenden Gottes. Man könnte vielleicht hinzufügen, nicht nur mit Tinte, denn geschrieben wird das Evangelium schon von Matthäus, von Markus, von Lukas, von Johannes. Aber nicht lediglich, es besteht nicht aus dem Geschriebenen, wie im Alten Testament. Im Alten Testament bleibt das Wort Gottes gleichsam etwas Objektives. Natürlich liest man es und will man es aufnehmen, aber es wird nicht zum innerlichen Brief. Für Jeremia ist das ja eine Verheißung. Für Ezechiel ist das eine Verheißung. Das heißt, der Israelit lebt innerhalb des Raumes des Gesetzes. Das Gesetz ist wie ein Zaun, sagt Paulus, umgibt ihn und setzt ihm die Grenzen seines Verhaltens. Aber jetzt kommt Jesus Christus und hebt den Zaun auf, aber nicht das Gesetz. Das Gesetz wird verfrachtet, transportiert, in die Herzen hinein. Jeremia noch einmal. Ich werde mein Gesetz, meine Weisung in ihre Herzen hineinschreiben. Und jetzt bewahrt uns das Gesetz von innen. Und wir wollen intuitiv, wir wollen von innen her, von der neuen Natur her gleichsam, wollen wir den Willen Gottes tun. Wir haben ein Begehren von innen her. Der Geist wohnt in uns, Gott wohnt in uns, Jesus wohnt in uns. Das ist das Neue, aber es bleibt das alte Wort Gottes, das Gesetz. Hinzu ist gekommen das Evangelium, die gute Botschaft, der Brief Christi. Das ganze Wort Gottes ist ein Wort Christi, Kolosser 3, Vers 16. Lasst dieses reichlich wohnen in euch, unter euch, sagt er dort. Nicht mit Tinte, das heißt nicht nur mit Tinte, das ist Schreibweise, Ausdrucksweise des Neuen Testamentes. Es scheint absolut zu sein, aber es ist im Verhältnis und im Zusammenhang zu betrachten. Ich will in diesen Tagen an den Vormittagen auf diese Art noch zu sprechen kommen, die Art der Formulierung biblischer Sprache, sondern mit dem Geist des lebenden Gottes. Er hat den Griffel in seiner geistlichen Hand und er schreibt, wenn jemand glaubt, die Botschaft Gottes in das Herz hinein, sodass er in das Bild Jesu geformt wird. Nicht auf steinerne Tafeln, sodass es nur vor einem liegen würde, wie im Alten Testament, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Mit Vers 4 kommen wir zum Thema Quelle der Tüchtigkeit. Er hat bis Vers 3 die zwei Fragen besprochen, die auftreten, wenn man an Tüchtigkeit und Tauglichkeit spricht. Wer ist tüchtig? Wer kann empfehlen? Wie kommt es dazu, dass wir tauglich sind? Wo ist die Quelle? Diese Frage wird beantwortet in den Versen 4 bis 6 Mitte. Hier haben wir wieder die Mitte in meinem Vers, oder 6 Anfang besser. Aber solches Vertrauen haben wir zu Gott durch Christus, nicht, dass wir von uns selbst aus tauglich sind, um etwas anrechnen zu dürfen, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tauglichkeit ist von Gott, der auch uns tauglich machte, Diener zu sein. Diener zu sein. Er machte uns tauglich. In uns sind wir nicht tüchtig oder tauglich. Aber die Tauglichkeit ist da. Er hat uns beauftragt, das Evangelium zu verkünden. Und er ist verantwortlich dafür, uns tauglich zu machen. Und er tut es auch. Und das ist etwas Himmlisches, etwas Wunderhaftes, ein mirakelhaftes Phänomen, das Gott tatsächlich fähig machen kann, das Zeugnis auszurichten. Wir können es nicht, aber immer wieder hört man von Zeugen Jesu, ich konnte es nicht, ich sagte dem Herrn, ich kann es nicht, mache du es, aber man macht den Mund auf und der Herr schenkt es. Paulus bittet die ephesischen Christen und solche, die den Brief lesen, betet für mich, damit, wenn ich den Mund auftue, zweierlei geschieht. Ich die Botschaft habe und diese Botschaft auf die rechte Art und Weise ausrichte. Das ist ein gutes Gebet. Gib mir, Herr, das rechte Wort und gib mir die rechte Art, dieses rechte Wort auszurichten. Diese Tüchtigkeit kann Gott geben und er gibt sie. Und oft merken wir nicht, was dann geschieht. Aber das ist oft gut so, denn wir sind sehr schnell dabei, uns selbst das ganz zuzuschreiben. Ja. Mit einmal merkt man in seinem Geiste, wenn jemand sagt, danke, das war ein gutes Wort. Und schon spürt man die eigene Hand so gleichsam. So, ja. Dann habe ich es auch erlebt, dass jemand dann nach der Predigt kam und es sieht so aus, als ob er vielleicht wieder ein Kompliment machen würde. Und dann kommt so eine Peitsche. So ein Hau, ein Hieb. Und das ist gut so. Ja. Damit man wieder nach Hause kommt, wie mein Professor sagte. Ja. Man war ja etwas abwesend. Ja. Tauglichkeit. Solches Vertrauen haben wir zu Gott. In der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, gab es natürlich auch Veranstaltungen, Weihnachtsfeste und so weiter. Auch im Sommer gab es schöne Feste, Versammlungen, die spezial waren. Und dann konnte es heißen, der Leiter der Sonntagsschule konnte dann sagen, wir haben dieses Programm in aller Schwachheit vorbereitet. Ja, warum denn in Schwachheit? Warum nicht in Kraft? Ja, warum nicht? Merken Sie, wir dulden unsere eigene Schwachheit. Wir sollten wissen um unsere Schwachheit, aber wir sollten nicht stehen bleiben, sondern sollten zugreifen, denn es geht um die Ehre Gottes und er soll verherrlicht werden und wir wollen Gnade nehmen. Paulus sagt, seine Gnade bei mir war nicht umsonst, ich habe zugegriffen und ich habe gehandelt. Meine Knie schlotterten, ja, Aber ich kam in der Kraft des Geistes. 1. Korinther 2. Und solches Vertrauen haben wir zu Gott durch Christus. Er ist der Mittler, er ist der Heiland, er ist der zwischen uns und Gott, durch den die Kraft Gottes uns vermittelt wird im Geist. Nicht, dass wir von uns selbst aus tauglich sind. Soll niemand jetzt verwechseln, wenn ich so spreche. Ich will die zwei auseinanderhalten. Wenn ich sage, ich bin tauglich, dann sollt ihr wissen, ich meine jetzt, die Tauglichkeit Gottes war bei mir, ja? Wenn ich sage, ich bin lauter, dann ist das Christi Lauterkeit in mir und so weiter. Aber es war bei mir und ich preise den Herrn dafür. Wir sind Menschen, die kommen aus der Gegenwart Gottes und wir reden wie Menschen im Angesicht Gottes. Das ist das Resultat. Aber bitte verwechselt nicht. Nicht Paulus exponiert sich und stellt sich zur Schau, sondern er spricht im Namen und in der Kraft der Sendung seines Herrn. Man sagt von einem Apostel, er stand ganz im Schatten seines Herrn. Er war ein Gesandter, pur ein Gesandter. Überhaupt nicht kam er irgendwie in seinem eigenen Namen. Er war total ein Gesandter. Seine ganze Sendung stand im Zeichen seines Senders. Wie ein Gesandter eines Landes. Ein Gesandter, ein Botschafter Deutschlands spricht für Deutschland. Er darf nicht im eigenen Namen sprechen. Seine Meinung muss die Meinung der Regierung Deutschlands sein. Nicht, dass wir etwas uns anrechnen könnten, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tauglichkeit ist von Gott. Und das ist ein schönes Wort. Brüder, die ihr verkündet, schreibt euch das auf Papier oder hinter die Ohren oder wo immer ihr es bald sehen werdet oder erleben werdet. Unsere Tauglichkeit ist von Gott. Sie kommt, sie ist von Gott. Daran erinnern wir uns, das glauben wir, das wollen wir in Dankbarkeit annehmen. Wenn man nämlich vor einem Dienst steht und sich fragt, wie soll das überhaupt werden? Ich kann nicht mehr. Wissen Sie, mein Name ist Janssen, das wussten Sie, aber Sie kannten nicht die Familie, die diesen Namen trägt. Die Janssens sind keine Prediger. Die können, das sind keine Rhetoriker. Und das erlebe ich bis zum heutigen Tag. Ich leide darunter, dass ich nicht predigen kann. Und wenn ich dann vor einem Dienst stehe, dann bin ich dankbar, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und das sage ich ihm dann. Du bist der Weinstock, von dir kommt, du bist die Quelle des Lebens, du bist die Tüchtigkeit. Der Saft kommt von dir, die Botschaft kommt von dir, die Art kommt von dir. Ich will tragen. Ich will die Frucht tragen. Unsere Tauglichkeit ist von Gott, der auch uns tauglich machte, Diener zu sein. Kellner. Solche, die auftischen, himmlisches Brot, ewiges Manna, die auftragen, Trank und Speise, sodass andere satt werden dürfen. Solche Diener sind wir. Wir kommen zum nächsten Glied unseres Textes. In den Versen 6 Mitte bis 11 haben wir einen dritten Kurzabschnitt. Es ging bis jetzt um die Tüchtigkeit von 2 Vers 16 Ende bis Kapitel 3, Vers 6, Mitte. Und jetzt ab 3, Vers 6 bis Vers 11 geht es um das Wesen der Verkündigung. Nachdem er von der Tüchtigkeit gesprochen hat, spricht er vom Wesen der Verkündigung. Das soll motivieren, das soll erklären. Er wird hier von der Herrlichkeit der Botschaft sprechen, an der er teilhaben darf. Zuerst im ersten Glied, Vers 6, geht es um einen neuen Bund. Im zweiten Teil von Vers 6 spricht Paulus von einem neuen Bund. Noch einmal Vers 6 Anfang, der auch uns tauglich machte, Diener zu sein eines neuen Bundes, nicht des Gesetzesschreibens, sondern des Geistes, denn das Gesetzesschreiben tötet. Aber der Geist macht lebend. Zuerst etwas zur Übersetzung. Ich Ich weiß nicht genau, warum der Übersetzer darauf besteht, das Wort Buchstabe hier zu gebrauchen, das von jeher und bis heute wirklich verwirrend wirkt und zu Irrlehren bzw. zu Bestätigung von Irrlehren geführt hat. Das Wort, das hier steht, heißt Schreiben. Natürlich ist ein Buchstabe ein Schreiben, aber nicht alles Schreiben ist nur ein Buchstabe. Buchstaben werden gebraucht, aber Buchstabe ist ja Einzahl. Und das sind noch zweierlei. Buchstabe ist ein Element von Schreiben, aber ein Schreiben ist mehr als ein Buchstabe. Und es geht nicht um einen Buchstaben hier. Ganz offensichtlich, im ganzen Text, in Kapitel 3, geht es um das alttestamentliche Gesetz, die Tora. Und Paulus stellt hier nicht Geist und Buchstaben bzw. Wörtlichkeit einander gegenüber, sodass man jetzt, wie ich heute Morgen, glaube ich, sagte, unbekümmert gleichsam mit dem Text umgehen darf. Nicht so. Sondern er stellt gegenüber die neue Botschaft der alten Botschaft gegenüber. Geist und Gesetz. Diese zwei, auch im Galaterbrief, werden Geist Gottes und Gesetz einander gegenübergestellt. Diese zwei können in Kontrast gestellt werden. Aber wie? Das tut Paulus hier. Deshalb können wir hier übersetzen, eines neuen Bundes, das heißt nicht des Gesetzes Schreibens, sondern des Geistes, denn das Gesetz Schreiben tötet, aber der Geist macht lebend. Wie oft haben Sie nicht gehört, wenn man die Bibel zu wörtlich nimmt, dann ist das nur der Tod. Ja. Nein, das ist nicht der Tod. Die Wörtlichkeit des Wortes Gottes ist Leben. Wenn man die Bibel nicht wörtlich nimmt, wenn man nicht auf die Wörter achtet, dann kommt der Tod. Aber das Wort Gottes bis in den Buchstaben hinein bringt Leben, wirklich Leben. Viele lesen natürlich oder allerdings das Wort Gottes nicht genau genug, sodass Leben wirklich freigesetzt werden kann. Aber hier geht es nicht um Genauigkeit. Hier geht es um das Gesetz. Das Gesetz tötet. Wie? Warum? Weil niemand es hält. Und weil das Gesetz, genau wie das Gesetz Deutschlands, ein Vorschriftengesetz hat und ein Strafgesetzbuch. Wir haben Vorschriften für richtiges Leben und wir haben Vorschriften für dann den Umgang mit falschem Leben, mit falscher Lebensweise. Im Alten Testament. So und so habt ihr euch zu verhalten. Du hast einen Gott anzubeten, die Eltern zu lieben, nicht zu töten, die Ehe einzuhalten und so weiter und so weiter. Vorschrift für das Verhalten im Leben. Und jetzt, wenn jemand eins dieser Gebote nicht einhält, was dann? Dann kommt die Strafe und die muss auch im Gesetzbuch irgendwo festgehalten werden. Was geschieht jetzt mit jemandem, der nicht tut, was Gott sagt? Und jeder hat das Gesetz gebrochen. Und was sagt Mose in 5. Mose und Paulus zitiert es in Galater 3, es dürfte Vers 13 sein, oder es ist Vers 10, und Jakobus zitiert es in Kapitel 2, Vers 10, in anderen Worten. Verflucht sei jeder, der nicht bleibt in allem, das geschrieben steht. Drei Absoluta. Verflucht sei jeder, keine Ausnahme. Wo immer einer ist, der nicht bleibt, immer, jeder immer, in allem, jeder hat immer alles einzuhalten, ist auch nur eine Ausnahme bei einem, der muss sterben. Es sind Ausnahmen bei vielen, müssen viele sterben. Eine Sünde genügt. Jakobus 2, Vers 10. Wenn du das ganze Gesetz einhältst, und wirst schuldig an einem Punkt, wirst du des ganzen Gesetzes schuldig. Gott schenkt es einmal, dass ein Mann von 90 Jahren überführt wurde von seiner Sündhaftigkeit durch diesen Bibelvers. Ich hatte eine Evangelisation zu halten, auf Einladung hin, an einem sehr kleinen Ort, in einer sehr kleinen Gemeinde. Aber es kamen Leute vom Dorf, in jenen Zeiten war es noch möglich, solche Veranstaltungen durchzuführen. Nicht jeder saß gleich vor dem Fernsehkasten. Nun war die Versammlung, lief die eine Abendversammlung, und ich hatte die Art, ich wollte ja die Gläubigen einbeziehen. Es waren nicht viele Gläubige, aber es waren einige, und ich sah es gern, wenn die Brüder sich beteiligen würden am Gebet. Also wollte sie einbeziehen in den Verlauf des Abends, denn ich musste praktisch alles selbst machen. Und dann, ich habe das nicht immer vorher gesagt, jetzt wird der und der mit uns beten. Und das ist auch hier passiert, und ich bin dankbar, dass es ohne Schwierigkeiten ablief. An diesem einen Abend traf ich diesen älteren Herrn, und er sah noch ganz rüstig aus, und ich fragte ihn, ob er Christ sei. Ja, ja. Oh gut, dachte ich, jetzt habe ich noch einen Christen, ja, der kann beten. Ja. Wunderbar. Die Versammlung lief an, und ich sagte, jetzt wird so und so mit uns beten. Und er saß dort vorne. Und dann, glücklicherweise, war er dort, nicht weit von mir. Und er flüsterte, ich kann nicht beten. Ach so, dann habe ich schnell gebetet. Fast niemand hat das mitgekriegt. Aber am nächsten Morgen war er in der 9 Uhr oder in der Morgenvormittag-Bibelstunde, die wir dort hielten. Das war auch damals noch möglich. Die Maler und Arbeiter kamen in ihren Kleidern, so wie sie waren, von der Arbeit und nahmen sich Zeit für eine Bibelstunde. Und an diesem Morgen war auch er erschienen. Er sagte zu seiner Schwiegertochter wohl, ich muss den Janssen sprechen. Also das hat ihn doch bewegt, dass dieser Vorfall, das war für ihn etwas unangenehm. Ja? Und jetzt wollte er mich doch mal sprechen. Ich weiß nicht, was er eigentlich vorhatte. Er war eigentlich ein sehr friedlicher Mann. Und wir kamen dann anschließend nach der Bibelstunde ins Gespräch. Nun, man muss in solchen Fällen bald zum Punkt kommen. Und ich fragte ihn, ob er ein Sünder sei. Nein, kein Sünder. Aha. Nun ja, wie fassen Sie so einen Fisch an, der immer so gleich durch die Finger geht? Oder die Seife im Bad, ja, die will ja immer so, kann man nicht kriegen. Ja. Am besten mit Bibelstellen. Ja. Man fängt ihn ein mit Bibelstellen. Ja. Welchen kann ich jetzt gebrauchen? Oder welchen Gedanken? Nun, ich nahm mir das Gesetz vor. Haben Sie einmal dieses getan? Nein. Also er war ein, wie man damals sagte, ein senkrechter Bürger in seinem Ort. Ja. Ein rechtschaffener Mann der Kirche. Ja, und da an der Stelle, nee, schien alles in Ordnung zu sein. Da habe ich ihn an einer Stelle gefasst, wo fast jeder zu fassen ist. Haben Sie mal Schwierigkeiten in Ihrer Ehe gehabt? Sind Sie immer nett mit Ihrer Frau umgegangen? Nein. Das muss er zugeben. Er hatte sich so schon zu Schulden gekommen lassen in seiner Ehe. So, jetzt hatte ich ihn. Er wusste das noch nicht, aber ich wusste es. Ja. Jetzt kam ich mit Jakobus 2, Vers 10. Er hatte ja gestanden, er hatte das Gesetz gebrochen. Ja. Jetzt sagte ich zu ihm, die Bibel sagt, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich bin ein junger Evangelist, das ist vor vielen Jahren. Ja. Ich bin ein junger Evangelist, ich habe einen 90-Jährigen vor mir. Aber Gott ist noch älter als 90-Jährige. Und ich habe sein Wort zitiert. Wer das ganze Gesetz einhält und sündigt an einem Punkt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig. Und jetzt sagte ich ihm, wissen Sie, Sie sind ein Ehebrecher. Sie sind ein Dieb. In Gottes Augen sind Sie ein Mörder. Wissen Sie was? Der Mann glaubte mir. Der Mann glaubte Gott. Er wurde überführt. Was sein Ohr hörte, nahm seinen Geist zur Kenntnis und fasste seine Seele an. Und dann kam der Leib über den Mund in Bewegung. Und er fragte, stellte die alte Frage, was muss ich denn tun? Und dann waren wir nicht weit weg von zu Hause. Ja. Gott kann uns einfangen. Wo waren wir? Das Schreiben tötet. Ja. Aber die Botschaft macht lebend. Mit dieser Botschaft geht der Geist Gottes um. Ja. Dieser Geist Gottes nimmt die Botschaft von Jesus, der für alle unsere Vergehungen beim Gesetz gestorben ist, hat alle unsere Schuld auf sich genommen. Ja, Jahwe, der Gott Israels, hat alle unsere Schuld auf seinen Sohn geworfen. Gott liebte die Welt und war schnell bereit, unsere Erlösung herbeizuführen. Gott hat fleißig gehandelt am Kreuz. Und in einigen Stunden hat er die Erlösung, die er über lange Zeit hinaus geplant hat und vorbereitet hatte, diese hat er jetzt zu Wege gebracht in seinem Sohn. Und dann kommt der Heilige Geist und bringt diese Erlösung ins Leben hinein. Das ist etwas, das wir erlebt haben, wenn wir seine Kinder geworden sind. Wenn wir wirklich glauben und annehmen, bekennen, dass Jesus unser Herr ist, der Mund sagt es, du Jesus bist mein Herr, das heißt, man beugt sich vor Jesus, man gibt seine Auflehnung auf, seine Rebellion und sagt zu Jesus, du sollst jetzt mein Herr sein. Und dann glaubt man, dass Gott diesen Jesus von den Toten auferweckte. Das heißt, dass er Gott war. Denn wenn er nicht sündlos gewesen wäre, und nur Gott ist sündlos, kein Mensch, wenn er nicht sündlos gewesen wäre, hätte Gott ihn nicht auferwecken können, in diesem Sinne. Vergleichen Sie nicht mit Lazarus und den anderen. Das geschah nur Kraft der Auferstehung Jesu. Jesus hätte nicht zum Leben kommen können, wenn er selbst ein Sünder gewesen wäre. Der Tod müsste über ihn geherrscht haben. Diese Herrschaft kann nur, ob im Alten Testament, dort werden auch einige auferweckt, oder bei zur Zeit Jesu oder später im Leben von Paulus, solche Auferweckungen finden nur statt aufgrund dessen, dass die Macht des Todes gebrochen wird in Christus, in seiner Auferstehung. Wäre das nicht gewesen, wäre niemand zu neuem Leben gelangt. Aber Jesus ist sündlos, weil er Gott ist und darf zu neuem Leben kommen. Deshalb bekenne ich, das heißt, glaube ich und sage es meinem Mund, dem Herrn Jesus, du bist auferstanden. Dann sage ich, es war für, das ist implizit, das ist mit enthalten. Das ist, was diese zwei Wörter, diese zwei Verse, diese zwei Worte in Römer 10 bedeuten. Das ist mit einbezogen, wenn ich das sage, zu Gott im Gebet, ihm bekenne, ihm aussage. Wissen Sie, was bekennen heißt? Im Griechischen, dasselbe sagen als der andere. Gott sagt, er war Gott. Gott sagt, er starb für uns. Gott sagt, er wurde von Toten auferweckt. Ich sage dasselbe, zu Gott. Er sagt es mir, ich sage es zu ihm. Und wenn ich es bin, der das sagt, dann muss ich zugeben, dass ich daran beteiligt war, dass ich der Grund dafür war. Und dann sagt Paulus, dann wirst du gerettet. Das ist heute möglich. Und dann kommt der Heilige Geist und bringt dieses Leben. Nun, wir hören hier auf. Es ist etwas Wunderbares, über die Botschaft Gottes nachzudenken, gemeinsam auf diese Weise. Wollen wir es mitnehmen, wie die Maria es tat? Sie bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und dann wollen wir es weitertragen wie die Hirten, nicht wahr? Dort, wo der Herr Türen auftut, uns Gelegenheiten gibt. Wir beten zum Schluss. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir preisen dich. Du sollst das Opfer unserer Lippen haben. Wir wollen dich hochheben. Du bist der Gott, der Fleisch wurde und unsere Schuld dem Vater gegenüber, auf dich nahmst. Und du hast sie gelöscht. Die Handschrift gegen uns ist zerrissen. Du hast den Feind an den Pranger gestellt. Ihn besiegt, unsere Sünde, unseren Tod besiegt.